Was bedeutet das Heil in Jesus Christus für uns heute? Es macht es uns möglich, nach dem Willen Gottes zu leben, nach Römer 8, den Versen 1 bis 16. Es bringt uns Hoffnung in dem gegenwärtigen Leidenslos in dieser Welt. Und es bringt uns Gewissheit über unsere Zukunft. Den Text haben wir gehört, Römer 8, die Verse 28 bis 39. Wir wollen diese Worte noch einmal anschauen und zu Gemüte führen, was Gott sagt, das uns Gewissheit geben will. Das Heil bringt dem Gerechtfertigten Gewissheit über seine Zukunft. Diese Gewissheit erwächst aus drei Wahrheiten in diesen Versen ab Vers 28. Einmal, Gottes Wege sind gut. Zum Zweiten, Gottes Fürsorge ist gewiss. Und zum Dritten, Gottes Liebe hält fest. Gottes Wege sind gut. Wir lesen noch einmal die Verse 28 bis 30. Wir wissen aber, für die, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten. Für die, die nach einem Vorsatz Gerufene sind, weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde, dem Sohne, gleichgestaltet zu sein, so dass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Aber welche er im Voraus bestimmte, diese rief er auch. Und welche er rief, diese rechtfertigte er auch. Aber welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Wir wissen, warum wissen wir? Wir wissen es, weil Gott es gesagt hat. Wir haben seine Offenbarung in schriftlicher Form. Und dieses Wort, sagt der Apostel Paulus, ist treu. Es wird uns nie im Stich lassen. Was es sagt, ist gesetzt, fest und bleibt uns treu und wird uns nicht auf Abwege bringen. Wir wissen, weil Gott es in der Heiligen Schrift geoffenbart hat durch heilige Propheten. Wir dürfen uns darauf verlassen. Wenn Gott uns fragt, wo wollt ihr hingehen, wenn so viele nicht auf ihn hören wollen, dann wollen wir mit Petrus sagen, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir wollen mit Petrus sagen und anderen, mit Paulus, wir wissen, das ist ein großes Vorrecht. In unserer Zeit, wo man nicht mehr weiß, wo so vieles relativiert wird, wo eine Meinung der anderen gegenübergestellt wird, wo wir einen Sozialismus der Ideen haben, alles ist gleichgültig und demnach auch gleichgültig, da dürfen wir Gewissheit haben. Aber da fragt der Ernste immer noch, ja, wie können wir denn wirklich wissen, auch wenn Gott es hat aufschreiben lassen in dem Wort Gottes? Es geht da um eine Frage nach der inneren Festigkeit über Aussagen. Und da dürfen wir einen Schritt weitergehen. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und dieser Heilige Geist wohnt in unserem Geiste, in unserem Denken und macht uns fähig, Gottes Worte zu erkennen als Wahrhaftige. Er macht uns fähig, sie anzuerkennen als Wahrhaftige. Und er vermag uns aufrecht zu erhalten, sodass wir dabei bleiben können. Unsere Gewissheit, auch wenn Gottes Wort objektiv vor uns da ist, liegt in diesem Wort, weil der Heilige Geist dort ist, aber derselbe Geist ist auch in uns. Und Gott hat uns ihn gegeben, damit er uns bewahre und an das Ziel bringe, wovon er in seinem Wort gesprochen hat. Wir haben also das Vorrecht, Gewissheit zu haben von vornherein. Gottes Wege sind gut, das dürfen wir wissen. Für wen sind sie gute Wege? Gottes Wege sind mit allen Menschen gut, aber, nun, ich sollte es nicht so sagen, sie sind die besten Wege, sie sind heilige Wege, aber für viele Menschen sind sie nicht gut, das heißt, sie bringen sie ins Verderben. Es ist Gott, der ins Verderben führt, wenn man nicht mit ihm rechnet. Gott hält das Schicksal aller Menschen in seiner Hand. Sie entgehen ihm nicht. Er bestimmt. Wo man ihn verlässt, da wird er den Weg bestimmen. Aber für uns, die wir seine Kinder sind, sind seine Wege gut. Paulus sagt, für Gottliebende. Wo die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in Herzen, da haben wir es mit seinen Kindern zu tun, und da haben wir es mit solchen zu tun, für die Gottes Wege immer zum Besten dienen. Gottliebende. Gott können wir nicht von uns aus lieben. Wir sind dazu nicht fähig. Wir sind aller Gottes Liebe oder Liebe zu Gott wahr. Wir sind total leer. Aber wenn Gott in unser Leben hineinkommt, durch seinen Geist, er, der Liebe ist, macht uns dann fähig zum Lieben, und so dürfen wir die Etikette bekommen, Gottliebende. Und für diese sind Gottes Wege gut. Sie bekommen aber noch eine Bezeichnung. Sie heißen von Gott Gerufene. Es gibt zwei Gruppen von Gerufenen. Alle Menschen sind gerufen. Gott liebt die ganze Welt. Er lässt die ganze Welt rufen. Sogar Calvin muss zugestehen in 1. Johannes 2, dass Jesus Christus für die ganze Welt gestorben ist. Aber nicht alle folgen diesem Ruf, auch wenn alle gerufen sind. Es gibt dann noch eine engere Gruppe, die diesem Ruf folgt, und wenn sie durch die Tür kommen, bekommen sie eine Etikette Gerufener. Und von diesen ist hier die Rede. Das heißt, von Gott Gerufene sind in diesem Fall die, die unter allen Gerufenen sich rufen ließen und auf diesen Ruf eingingen. Diese wurden gerufen mit einem Ziel. Sie wurden nicht nur in dieser Welt, in ihrem Leben zu Jesus gerufen, sondern sie wurden zu Jesus gerufen, um eines Tages ein Ziel zu erreichen. Wo von diesem Ruf die Rede ist, ist immer wieder auch die Rede von jenem Ziel, das es gilt zu erreichen. Und mich dünkt, mir scheint, dass nach diesem gerufen worden sein, Gott immer noch ruft. So heißt er der Rufende, auch bei Christen, die schon gerufen wurden und die schon diesem Ruf folgten, Gott ruft immer noch. Das heißt, er nimmt uns gleichsam an die Hand und sagt, komm mit, ruft uns, bis wir eines Tages seine Seele erreichen. Wir sind gerufen worden und werden gerufen, um ein Ziel zu erreichen. Dieses Ziel wird in diesem Text sein Vorsatz genannt, den er schon in aller Ewigkeit hegte. Weiter dürfen wir fragen, wie sind Gottes Wege gut? Gottes Wege sind gut, weil er alles in seiner Macht hat. Wenn es heißt, für die, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten, dann ist vorausgesetzt, dass Gott alle Mosaiksteinchen des ganzen Lebens im ganzen Universum in seiner Hand hält und bestimmen kann, was mit diesen Elementen in meinem Leben geschieht. Er baut für jedes Leben ein neues Bild. Sobald ein Baby auf die Welt kommt, kommt etwas ganz Neues auf die Welt. Gott beginnt ganz neu Geschichte zu machen zur Ehre seiner Gnade. Und wenn dieses Kind sein Kind wird, ein Gotteskind, dann hat Gott ein ganz besonderes Mosaikbild für dieses Leben. Gott hat einen Plan mit jedem von uns. Und alles, was uns passiert, ist ein Mosaiksteinchen in diesem ganzen Gebilde. Das macht unsere Zukunft gewiss, weil Gott alles in seiner Hand hat. Alle geschichtlichen Bausteine des Lebens dürfen zum Guten dienen. Sie wirken alle zusammen. Sie sind nicht Fragmente ohne Beziehung zueinander. Das Leben macht einen Sinn. Es ist nicht nur lauter Fetzen, sondern Gott ist ein Gott. Und seine Geschichte mit uns ist eine einheitliche Geschichte. Und wir werden ein Ziel erreichen, sein Ziel. Das ist etwas Wunderbares. Christen haben eine außerordentliche Perspektive, einen außerordentlichen Blick in die Zukunft, sodass sie in der Gegenwart nicht orientierungslos zu dem und zu dem greifen müssen, zum Nächstbesten, sondern sie können auch einmal etwas zurückstellen zugunsten etwas Besserem. Warum sind Gottes Wege gut? Eben wegen des Zieles, das er im Auge hat. Dieses Ziel wird in Vers 29 genannt, dass wir seinem Ebenbilde gleichgestaltet würden. Im Grundtext steht, wenn wir es deutsch übersetzen wollen, dem Ebenbilde seines Sohnes. Aber das ist nicht so aufzufassen, wie wir das in unserer Sprache uns zu schnell vorstellen, wenn wir gewöhnlich den Westphal gebrauchen. Wenn wir sagen, jemand hat ein Bild, dann unterscheiden wir zwischen ihm und dem, das er hat. Wenn ich hier ein Bild hätte, dann wäre ich hier und ich habe in meiner Hand etwas anderes, das ich nicht bin. Aber in diesem Fall ist es anders. Das Ebenbilde seines Sohnes ist der Sohn. Gott hat sich ein Bild gemacht. Wir dürfen kein Bildnis von Gott machen, aber Gott darf sich ein Bild von sich selbst machen. Und dieses Bild heißt Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und Gott hat dieses Bild gemacht, um ein neues Bild zwischen uns und ihn zu stellen, über das wir nun Gottes Ziel mit dem Menschen erreichen. Denn es war Gottes Ziel für den Menschen, als er Adam und Eva schuf, dass der Mensch zu seinem Bilde da sei. Er war ein Bild Gottes und sollte ein Bild Gottes sein. Beides lag in dieser Schöpfung, indikativ und imperativ. Er war etwas und er sollte sein, was er war, in vermehrtem Maße. Aber dieses Bildnis wurde verstümmelt. Und Gott macht ein neues Bild, ein absolut getreues Bild, Hebräer Kapitel 1. Und dieses Bild wird als Mittel zwischen uns und ihnen gestellt, über das wir dann zu Gott kommen können. Aber zweierlei geschieht mit diesem Ebenbilde. Auch dieses Bild wird verstümmelt, aber durch die Hand Gottes. Er wirft auf ihn alles das, was uns zur Verstümmelung diente, unsere Sünde, unsere Schuld. Aber dann hat er ihn wieder auferweckt aus dem Tode. Er wurde zu neuem Leben gebracht und war das vollkommene Bild Gottes und steht nun da, um nicht nur ein Vorbild für uns zu sein, sondern in uns hineinzukommen, um uns in dieses Bild zu gestalten, um eins zu werden mit uns. Das ist ein Geheimnis, aber es ist das Heilsgeheimnis. das verwirklicht, was Gott vorhatte. Sein Vorsatz ist, dass wir ihm, dem Vater, gleich werden, aber das geschieht dadurch, dass wir Jesus ähnlich werden. So können wir übersetzen, er bestimmte, dass wir seinem Ebenbilde, das heißt Gott bestimmte, dass wir seinem Ebenbilde gleichgestaltet würden, nämlich dem Sohne. Wir denken hier, eine weitere Frage, auf welchem Wege erreicht Gott dieses Ziel? Auf welchem Wege erreicht Gott das Ziel, dass wir ihm ähnlich werden durch Jesus Christus? Dieser Weg wird in Form von Schritten beschrieben in Vers 29 und 30. Die er im Voraus kannte, von denen er wusste, sie würden seine Kinder werden, sie würden sich zu ihm wenden. Die er im Voraus kannte, hat er auch im Voraus bestimmt, seinem Tode gleich zu sein, seinem Sohne gleich zu sein. Vers 30. Welche er im Voraus bestimmte, diese rief er auch, und welche er rief, die rechtfertigte auch, und welche er rechtfertigte, die verherrlichte auch. Er kannte, er bestimmte, er rief, er rechtfertigte, er verherrlichte. Gott weiß von aller Ewigkeit her, aus welchem Grunde wird uns nie gesagt. Es heißt nur, er weiß es. Er weiß, wer sein Kind werden wird. Und von diesen heißt es, dass er bestimmt, was sie sein sollen, wenn sie seine Kinder werden, beziehungsweise wenn sie seine Botschaft annehmen. Sie sollen nicht nur gerettet werden, sondern für diese Geretteten bestimmt er ein ganz besonderes Los. Er plant etwas für sie. Das griechische Wort bedeutet im Voraus planen, vorzeichnen. Nun sieht er vor sich ein künftiges Menschenkind, das seine Botschaft annehmen wird. Was soll nun in diesem Menschen, im Leben dieses Menschenkindes geschehen? Gott bestimmt und plant im Voraus, solche Menschen, die meine Botschaft annehmen, sollen nicht einfach so nur eben durch die Tür kommen und bei mir irgendwo im Himmel Platz haben. Nein, sie sollen meine Söhne und Töchter sein. Vorausbestimmung hat nicht zum Gegenstand Rettung, sondern hat zum Gegenstand das, was wir als Gerettete sind. Weder Engel noch Sklaven, weder einfach so durch die Tür kommende, sondern Gottes Söhne und Töchter sollen wir sein. Das ist die Bestimmung Gottes. Und die, für die er so einen Plan hatte, hat er dann auch gerufen. Er ruft alle Menschen, aber die diesem Ruf folgen, für die hat er etwas ganz Besonderes vor. Er rechtfertigt sie. Er macht sie frei von aller Schuld, vergibt ihnen ihre Schuld. Und dann heißt es, er verherrlichte sie. Nicht Zukunft, nicht Futur, sondern Vergangenheitsform. Er verherrlichte sie. Sie und ich, die wir gerufen wurden, gerechtfertigt wurden, sind auch verherrlicht worden. Was ist das für eine Verherrlichung, die wir bereits erlebt haben? Nun gehen wir zurück zu Kapitel 3, Vers 23. Dort heißt es, alle sündigten. Sünde heißt das Ziel verfehlen. Wir schossen immer daneben, wenn wir versuchten, seinen Willen zu tun. Wir trafen's nie. Alle sündigten und kommen nicht heran an die Herrlichkeit Gottes. Was ist da die Herrlichkeit Gottes? Nun, die Ebenbildlichkeit Gottes. Es war das die Herrlichkeit des Menschen, wie Gott zu sein. Diese Herrlichkeit verlor er, als er in die Sünde fiel. Er war nicht mehr so gottgleich. Aber wenn Gott uns rettet, dann werden wir wieder ihm gleich. Wenn die Sünde, der wir alle schuldig sind, vergeben ist, dann darf er uns wieder in diese Herrlichkeit versetzen. Und mit der Wiedergeburt sind wir wieder Gottes Kinder, ihm ähnlich und somit verherrlicht. Nur ist diese Ebenbildlichkeit und Herrlichkeit wachstumfähig. So wie ein vollkommenes kleines Kind ein vollkommener Mensch ist, aber wachstumsfähig ist. Liebe ist wachstumsfähig, Glaube ist wachstumsfähig. Alle guten, idealen Tugenden, die dazu gehören, sind Wachstumselemente. Das ist etwas Wunderbares. Das gehört alles zu seinem großen, wunderbaren Vorsatz und Plan. Und das alles gibt uns Gewissheit über unsere Zukunft. Die Verse 31 bis 34. Gottes Fürsorge ist gewiss. Was werden wir also hierzu sagen? Wenn Gott für uns da ist, wer mag gegen uns sein? Der, der sogar des eigenen Sohnes nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahin gab, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Es geht auf Weihnachten zu. Und da wird geschenkt. Verpackte Geschenke werden weitergegeben. Wir sitzen zusammen im feierlichen Kreis und die Geschenke werden ausgetauscht. Und damit einmal ruft jemand, Moment einmal, du darfst schon auspacken, aber ich möchte die Verpackung zurückhaben. Das Geschenk darfst du schon haben. Gibt es das? Hier und da vielleicht aus ganz besonderen Gründen, ja. Aber wenn so etwas aus nicht guten Gründen geschieht, dann fragt man sich, hat er das Papier lieber als das Geschenk im Papier? War das Papier so teuer und das Geschenk so günstig? Der, der das Wichtigste im Himmel, das Herzstück der Dreieinigkeit, nicht verschonte, sondern dieses Beste uns hingab, wie sollte er mit ihm nicht auch alles schenken? Du darfst das Papier behalten. Aber hier ist mehr als Papier. Hier ist die ganze Herrlichkeit des Himmels. Aber wenn wir den Sohn haben, ist das mehr als der Himmel, mehr als die Herrlichkeit. Den haben wir schon heute. Wir wollen uns über ihn freuen und nie aufhören, uns zu wundern und zu loben, ihn zu loben, ob aller Gnade, die in ihm Wirklichkeit wurde in unserem Leben. Welche Bedeutung hat es, dass Gott für uns da ist? Es heißt in Vers 31, keiner kann mit Erfolg gegen uns sein. Wenn Gott für uns da ist, wer mag gegen uns sein? Wenn Gott für uns da ist, Vers 32, der seines eigenen Sohnes nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingab. Er ist jetzt für uns, weil er einmal für uns gegen seinen Sohn war. Das kann man nicht fassen. Gott ist für uns und der Sohn lässt es zu. Er sagt, ja, ich komme, deinen Willen zu tun. Und geht am Kreuz in die Gottesferne und erlebt dort am Kreuz, nicht anschließend in der Hölle, am Kreuz konzentriert eine ewige Hölle für alle Verlorenen vorweg. Das ist Jesus. Das ist Gott. Der Vater, seinen geliebten Sohn, so hatte er ihn bezeichnet, zweimal bei der Taufe auf dem Verklärungsberg. Diesen geliebten Sohn lässt er fahren. Ja, er wirft alle unsere Schuld auf ihn. Sein Zorn fällt auf ihn. Er ist gegen seinen Sohn, weil er unsere Schuld, unsere Feindschaft gegen Gott auf sich nahm. Es ist nicht zu fassen. Ein dreieiniger Gott ist gegen sich selbst. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Wir dürfen es nicht zu schnell sagen, nicht zu schnell darüber hinweglesen, dass Gott heute für uns ist. Keine Selbstverständlichkeit. Vers 33. Wer wird Anklage erheben gegen die Erwählten Gottes? Wer wird es tun? Mancher wird es tun. Keiner mit Erfolg. Auch nicht wir selbst. Wenn unser Gewissen uns plagt, wenn das Herz uns anklagt, Herz und Gewissen in Johannes dort, 1. Johannesbrief, ist eins und dasselbe. Wenn unser Gewissen in unserem Herzen uns anklagt, ist Gott größer als unser Herz. Unser Herz kann fehlgehen. Es kann uns täuschen. Es kann uns unnötige Gewissensbisse aufbürden. Und wenn es zu Recht uns anklagt, ist Gott immer noch größer. Und Jesus hat die Schuld getragen und sie darf vergeben werden. Wir dürfen sofort zu Jesus gehen. Keine lange Prozedur muss das sein. Wer wird Anklage erheben gegen die Erwählten Gottes? Erwählte sind solche, die Gott liebt. Nicht solche, für die er sich entschied, weil er irgendwie im Himmel da einen Würfel fallen ließ. Nicht so. Es gab nur einen, der in Frage kam, Messias und Erlöser zu sein. Aber er wurde Erwählter genannt. Er wurde nicht auserwählt aus einer Reihe von Kandidaten. Alle Engel heißen Erwählte, aber sie waren nicht das Resultat einer Wahl aus einer größeren Schar von Kandidaten. Erwählte hat hier eine andere Bedeutung. Sie ist der Ausdruck seiner Liebe. Wir sind geschätzt, der Messias ist ein geschätzter Gottes. Die Engel sind geschätzt von ihrem Schöpfer. Und wir sind durch die Erlösung in Christus Geschätzte. Wenn Gott uns schätzt, das liegt in diesem Wort, Erwählte Gottes. Wer will Anklage erheben gegen die, die Gott liebt, für die er seinen Sohn gab? Das sind seine Geschätzten, so wie sein Sohn sein Erwählter und sein Geschätzter sind. Wir sind in ihm geschätzt. Vorzüglich. Gott ist der, der rechtfertigt, der uns ins Recht, ins Richtige, ins Gute versetzt. Und da ist keine Fläche, die der Anklage verdiente. Nichts mehr. Wer verurteilt? Christus ist da. Er starb. Vielmehr, er wurde auferweckt. Er, der zu Rechten Gottes ist, der uns auch vertritt an zwei Stellen. Am Kreuz ist er der Mittler und auf dem Thron ist er unser Mittler. Er vertritt uns dort und Gott nimmt diese Vertretung an. Er hat sie ja in Szene gerufen. Alles aus Gott, heißt es in 2. Korinther 5. Die Verse 35 bis 39. Gottes Liebe hält uns fest, die dritte Ursache für unsere Zukunftsgewissheit. Zwei Fragen zu diesen Versen. Gottes Liebe hält uns fest. In welchen Gefahren hält sie uns fest? Denn wenn von Festhalten die Rede ist, dann ist wohl an Gefahren zu denken, und die sind hier reichlich erwähnt, nicht wahr? Und welche? Wer etwas von der Geschichte der Gemeinde, des Volkes Gottes durch die Jahrtausende weiß, der kann hier immer wieder Menschen sehen, die zu diesen verschiedenen Leidenskategorien gehören und gehörten. Wer wird uns trennen von der Liebe Christi? Und jetzt kommen die Gefahren. In welchen Gottes Liebe festhält? Wird es Bedrängnis, Slipsis, quetschen? Das Leben kommt uns allzu oft an die Gurgel, will uns den Atem nehmen, den Lebensraum nehmen. und wir werden bedrängt, wird uns dann die Luft ausgehen? Wird das Leben versagen und der Tod wird die Überhand bekommen? Wird es Bedrängnis tun können? Gibt es eine Bedrängnis, die wie eine große Schere uns von Gott trennen könnte? Es gibt keine Bedrängnis, in der Gottes Liebe uns nicht festzuhalten vermag. Wollen wir das glauben? Wollen wir uns festhalten lassen? Oder Einengung, der Weg wird schmaler und schmaler und schmaler, wird eingeengt und ich komme nicht mehr durch scheinbar. Jetzt hört's auf. Nein, Gottes Liebe hält fest und bewahrt mich und wird immer einen Weg finden, sodass ich ans Ziel komme. Oder Verfolgung, jetzt kommt der Druck von hinten. Man setzt uns zu. Wir meinen, jemand wäre hinter uns her, manchmal vermeint oder manchmal nur vermeintlich, manchmal wirklich. Aber ob es nur vermeintlich ist oder wirklich, Gottes Liebe kann uns festhalten in jeder Situation. Niemand vermag uns von Jesus zu treiben. Oder Hunger. Oh, oh, jetzt kommt es wirklich hart. Niemand von uns hungert. Da lädt man ein zum Essen, beziehungsweise fragt vorher, haben Sie schon Hunger? Hast du schon Hunger? Ich sage, nein, ich habe nie Hunger. Appetit hat man, aber wir haben keinen Hunger. Aber es gibt Menschen, die haben Hunger. Und auch Christen können Hunger haben. Gott kann seine Kinder in diese Prüfung führen, um die Frage zu stellen, liebst du mich mehr als Brot? Die Versuchung von Jesus, ja? Liebst du mich mehr als Brot? Da hat ein katholischer Priester gefastet. Er erzählt davon. Und dann erzählt er, als die Fastenzeit vorbei war, begann er zu essen und hat ein Stück Brot genommen, nur Brot, nichts anderes, keine Butter, und hat angefangen zu essen. Wie hat das Brot geschmeckt, sagt er. Ja. Hunger ist etwas Furchtbares. Aber da wird die Frage existenziell, was wir jetzt am meisten lieben. Das ist ja das erste Gebot der 10, nicht wahr? Was werden wir am meisten lieben? Oder Blöße, den Elementen ausgesetzt, der Schande ausgesetzt. Es gibt verschiedene Arten von Entblößung. Gefahr irgendwelcher Art oder Schwert, gewaltsamer Tod. So wie geschrieben ist, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Weil man weiß, wir gehören zu dir und man hasst dich und dieser Hass überträgt sich auf uns. Deinetwegen werden wir getötet. Das heißt nicht, dass jeder von uns immer wieder getötet wird. Wir ist hier kooperativ aufzufassen, das heißt eine Gruppe von einzelnen Menschen und nach wird immer wieder jemand getötet aus der Gruppe der Nachfolger Gottes. Ob im Alten Testament oder im Neuen Testament. Täglich, den ganzen Tag, immer wieder kommt jemand dran. Und die Reihe der Gottes Nachfolger scheint dünner und dünner zu werden. Aber Gott ist immer noch am Rufen und seine Sache wird zum Ziel kommen. Und wenn wir sterben müssen, sind wir am Ziel. Man betrachtete uns als Schlachtschafe. Nichts wert. Petrus spricht einmal davon, dass Tiere geschaffen sind, um getötet zu werden. Ja, Tiere kann man, darf man töten. Eine Welt, von Gott getrennt, kippt die ganze Sache auf den Kopf, tötet das Menschenkind und verehrt das Tier. Aber wenn wir zurückkommen zu der Gestalt des Lebens, das in Gottes Wort geoffenbart wird, dann bekommen wir wieder eine rechte Perspektive. Nicht, dass wir das Leben des Tieres nicht achten würden. Das lehrt das Wort Gottes, dass wir Mitleid haben sollten. Der Gerechte achtet auf sein Tier, heißt es wohl in Sprüche. Aber Tiere dürfen geschlachtet werden, ob zum Opfer oder zum Essen oder weil sie einen Unfall hatten aus verschiedenen Gründen. Das heißt, sie werden geringer geachtet. Und das ist bei allen Menschen wohl so. Bei den meisten Menschen ist das naturgemäß ein Wissen, ein mitgebrachtes Wissen. Etwas, das man von vornherein weiß. Der Mensch ist mehr wert. Und der Humanismus weiß das auch. Er stellt den Menschen nun ganz auf die Spitze. Aber er weiß, dass der Mensch mehr ist als ein Tier. Sogar Willy Brandt, der gar nicht als Christ zu betrachten war, sprach vom aufrechten Gang. Das heißt, der Mensch ist anders, wertvoller als das Wesen, das nicht den aufrechten Gang hat. Und nun heißt es, wir, die wir nicht nur Menschen sind, sondern im Bilde Gottes geschaffen und seine sind, seinetwegen, weil man Gott verachtet, verachtet man uns und betrachtet man uns wie Tiere, die man schlachten darf. Und so werden auch tatsächlich Christen hingeschlachtet. Aber Gottes Liebe hält fest, auch wenn uns das vor Augen steht. Jedoch in diesem allem sind wir überlegene Sieger. Durch den, der uns liebte, weil er nicht nur uns vorangegangen ist, Hebräer 12, sondern er lebt in uns und sein Leben, seine dynamische Lebenskraft ist stärker als unsere Schwachheit, biologische Schwachheit, moralische Schwachheit, Gewissensschwachheit, Schwachheit des Gemütes. Er lebt in uns und seine Liebe zu uns in uns hält uns fest von innen. In diesem allem sind wir überlegene Sieger durch den, der uns liebte, denn ich bin überzeugt worden, das ist ja auch wir, das ist ein Prozess. Durch das Wort Gottes kommen wir zu diesem Wissen, durch das Betrachten des Sohnes Gottes, durch das Betrachten der Geschichte Gottes kommen wir zu dieser Überzeugung. In unserem Denken kommen wir zu dieser Rechnung, zu diesem Überlegen, dass weder Tod noch Leben noch Engel noch Erstrangige in dieser Welt noch Kräfte irgendwelcher Art noch Gegenwärtiges noch Künftiges noch Hohes noch Tiefes noch etwas Sonstiges Geschaffenes. Nun, der Schöpfer wird es schon gar nicht tun, der ist es ja, der uns festhält. Es muss ja also etwas Geschaffenes sein. Unter dem Geschaffenen findet Paulus nichts, weder Gutes noch Böses, das uns trennen könnte von der Liebe Christi. Uns zu trennen vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wo hält uns Gottes Liebe fest in allen diesen Gefahren? Und die letzte Frage, welche Liebe ist es, die festhält? Was ist das für eine Art von Liebe? Wir haben die Antwort unter anderem in den Versen 35, dem ersten Vers dieses Kurzabschnittes, und am Ende des letzten Verses. Am Anfang des ersten Verses heißt es in Vers 35, wer wird uns trennen von der Liebe Christi? Und am Ende heißt es, wird uns trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was ist die Liebe Gottes und was ist die Liebe Christi? Wieder der Westphal, der Genitiv. Zweierlei. Wir haben diesen Ausdruck auch an anderer Stelle, zum Beispiel Epheser 3. Die Liebe Christi und die Liebe Gottes ist erstens seine Liebe zu mir. Er wird nie aufhören, mich zu lieben. egal was mir passiert. Christus ist schon da gewesen, ist schon für mich gestorben, die Schuld ist weg, es liegt nichts mehr vor, das ihn hindern könnte, mich zu lieben. Er liebt mich und nichts vermag mich jetzt mehr zu trennen. Seine Liebe zu mir, aber in diesem Westfall liegt auch meine Liebe zu ihm. Seine Liebe in mir, die es mich so weit bringt, dass ich ihn lieben kann. Ich vermag mit dieser göttlichen Liebe, ihn zu lieben. Und es gibt nichts, das mich dazu zwingen müsste, aufhören, ihn zu lieben. Gottes Liebe in mir vermag, mich festzuhalten, und ich vermag, ihn zu lieben. Und auf diese Liebe kommt es an. Nur die Gottliebenden werden das Ziel erreichen. Lesen Sie einmal einige Verse hierzu, zum Beispiel den letzten, glaube ich, ist es vom Epheserbrief, das erste Gebot. Ja. Auf diese Liebe kommt es an. Es gibt zwei Elemente unserer Beziehung zu Gott, die maßgebend sind, die existenziell wichtig sind. Liebe zu Gott und Glauben. Oder besser Glaube und Liebe. Der Glaube ist der Schlüssel, das tragende Element. Durch den Glauben komme ich in die Beziehung und durch den Glauben bleibt die Beziehung bestehen. Der Glaube ist das Geheimnis, der Schlüssel, das tragende Element. Aber das Wesen der Beziehung, der Strang selbst, ist die Liebe. Aus Liebe besteht die Beziehung, sie ist die Beziehung. Und dann versteht es sich, wenn die Liebe nicht mehr intakt ist, wenn sie abreißt, dann reißt die Beziehung ab und dann habe ich keinen Gott, keinen Christus, kein Heil. Und jetzt wissen wir, wie wichtig diese Verse sind. Es gibt nichts, das mich trennen könnte. Gott vermag, mich festzuhalten. Aber noch eine andere Antwort. Seine Liebe zu mir, meine Liebe zu ihm. Zurück zu seiner Liebe. Nach diesen Versen ist es eine zulassende Liebe. Es gibt Gefahren. Wir rutschen nicht nur so ins neue Jahr, noch in den Himmel. Wir werden nicht auf Rosen getragen durch diese Welt. Nein, das Transportmittel ist allzu oft das Kreuz und das Kreuz ist etwas, das wir transportieren müssen. Es gibt Gefahren und diese Gefahren lässt die Liebe Gottes zu. Gott hört nicht auf, uns zu lieben in diesen Gefahren. Sie sind kein Zeichen dafür, dass er uns nicht lieben würde. Wenn Gott uns liebt, warum würde er das zulassen? Weil er uns liebt. Die Antwort ist anders. Er liebt jeden Sohn. Er stäubt jeden Sohn, den er liebt. Er schlägt ihn. Wir brauchen das. Und wer meint, er bräuchte das nicht, hat sich selbst noch nicht zur Genüge erkannt. Unsere Verderbtheit ist so tief und so hartnäckig, unsere Rebellion so hartnäckig, dass Gott den Knüppel braucht, die Peitsche. Er braucht sie als Mittel. Er spricht zwei Sprachen pädagogisch. Die Sprache der Güte und die Sprache des Ernstes. Und beide sind dazu designiert, uns in die Buße zu führen und bei ihm zu bewahren. Es ist zulassende Liebe, die uns festhält. Er lässt das Leid zu, aber hält uns fest im Leid. Und in diesem Leiden wollen wir ihm die Treue halten. Unsere Treue Gott gegenüber ist unsere Antwort, die Antwort einer dankbaren Liebe auf seine schenkende Liebe. Er hat uns in Liebe alles geschenkt und seine Liebe selbst geschenkt. Und unsere Treue ist unsere dankbare Liebe zu ihm, der uns so bereichlich beschenkte. Wir beten ihn an. Oh Gott, uns fehlen die Worte. Aber auch da kommst du uns zur Hilfe. Denn du weißt am besten, wie du zu ehren bist. O Herr, lege uns Worte in den Mund, wenn wir zu dir kommen, wenn wir vor Menschen treten, damit du geehrt wirst, und reinige unsere Lippen, wie wir schon hörten heute Morgen. Reinige uns, Herr, heilige uns, führe uns weiter in die Gestaltung in dein Ebenbild. Danke, Herr, dass du uns für uns sorgst, dass deine Liebe uns festhält und dass wir Mut fassen dürfen, was immer heute noch an Schwierigkeiten davor uns vor uns liegt. Danke, Herr, dass du für uns gerade stehst. Amen.